Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin Love and Hate. Dieses Mal wieder ohne Nico. Ich habe das Gefühl, es schleicht sich hier langsam so ein, es zieht sich immer weiter zurück. Aber gar kein Problem, wir kriegen das auch zu dritt hin, denn ich bin nicht alleine. Mein Name ist Emma, by the way. Bei mir sind noch Base.
Jo, moin. Moin, Leute. Moin, Emma.
Und natürlich auch unser Chef-DJ hier, neben dem Chefredakteur auch der Chef-DJ, 12 Finger Dan.
Wir wollen Dan ja eigentlich gar nicht absprechen, dass er hier nicht auch ohne Ende quatschen dürfte. Ne, Emma? Also das hat immer Nico gesagt, den ja auch mal hier, unser bester DJ, und kümmert sich um die Technik. Aber ja, wie wir alle wissen und auch alle Zuhörer immer auch hören, Dan hat auch mal was zu sagen. Dan mischt sich gerne ein und hat auch immer eine gute Meinung, die er vertritt. Und heute sind wir nur zu dritt, ne? Emma, hast du schon gesagt.
Ja, genau. Das
heißt, ohne Dan Gast, darf, ohne Gast, darf ohne Nico.
Reden. Ja, mein Redeanteil steigt wieder ins Unermessliche heute. Macht euch bereit, Leute. Ich habe viel zu erzählen heute. Aber erstmal hat Base was zu erzählen, glaube ich, oder?
Ja, genau. Base, du warst unterwegs, haben wir gehört.
Ich war unterwegs. Ja, ich war gar nicht weit unterwegs. Also wir sollten mal wieder jetzt Festivalsaison und alles. Irgendwann wird es über die Tapefabrik wieder, wird wieder gequatscht. Aber ich war in der Heimatstadt in Hamburg. Eine Stadt wird bunt, haben wir auch schon oft drüber geredet. Auch über die Ausstellung im Museum für Hamburgische Geschichte. Aber worüber wir noch, glaube ich, noch nicht geredet haben, dass zu dieser Museumstour oder zu der Ausstellung im Museum jetzt auch nicht wöchentlich, aber auch vereinzelt immer mal wieder so Podium, nicht Diskussion, doch am Ende könnte es eine Diskussion werden, weil auch das Publikum gefragt wird, ja, Podium Gespräche stattfinden. Da sind ein paar Leute immer auf der Bühne. Geht um spezielle Themen und in der Hoffnung, dass in dem Hörsaal des Museums ordentlich Zuhörer dabei sind. Und da, wo ich war, es war das Thema Fly Girls, Frauen im Graffiti und natürlich alles im Rahmen dieser Hamburg Ausstellung, Graffiti-Ausstellung und zu dem Thema Eine Stadt wird bunt, also von 1980 bis 1999. Das ist ja genau der chronologische Zeitrahmen, wo das Buch stattfindet, wo die Ausstellung stattfindet und wo es auch in den meisten Gesprächen stattfindet. Und das war sehr, sehr spannend und es waren 180 Zuschauer und Gäste, Zuhörer da. Es war eine coole Runde am 4. Mai. Es findet immer donnerstags statt, wenn es eine Diskussionsrunde gibt oder eine Gesprächsrunde. Ja, und da waren mehrere Mädels natürlich auf der Bühne, die sich zu dem Thema Flygirls, Frauen im Graffiti unterhalten haben und mit verschiedenen Sichtweisen, das war das Spannende halt, sehr viele verschiedene Sichtweisen, die aufeinander geprallt sind und auch Generationen, die aufeinander geprallt sind, wo man sich so ein bisschen ausgetauscht hat, ergänzt hat, hinterfragt hat, war sehr, sehr spannend. Also auch eine Ode von mir erstmal generell an diese Gesprächsrunden, die da regelmäßig stattfinden in diesem Museum zu diesem Thema, was diese Ausstellung und das Buch sehr, sehr schön ergänzt.
Aber wie war das denn? Also waren in 1980 schon Frauen in Hamburg beim Graffiti dabei?
Naja, wir hatten Jennifer Kauker da, die schon, ich sag mal, fast seit Tag 1 ein Teil der Hamburger Hip-Hop-Szene ist. Lilian aka Reem, eine schon kleine Berühmtheit in der Hamburger Graffiti-Szene, die mit der AFC-Crew, die nur aus Mädels besteht, über Jahre, schon fast Jahrzehnte, schon in den 90ern angefangen hat, mit ihren Mädels Graffiti zu malen. Dann hatten wir Friederike Häuser da, die so ein bisschen, die nicht aus dieser Szene kommt, aber die Kriminologin ist.
Ah,
und
auch
die
spannend.
Auch viele Abhandlungen über dieses Thema schreibt und sich halt auch Graffiti in der urbanen Welt sich mit beschäftigt. Und Anke Rees, die Moderation durchgeführt hat, das war sehr spannend. Und Anke Rees beschäftigt sich halt auch mit der urbanen Vielfalt in der Stadt Hamburg. Und ja, da hat man sich gegenseitig so ein bisschen getriggert, aus verschiedenen Sichtweisen geredet und ist sehr, sehr, sehr viel interessantes Zeug bei rausgekommen. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend war das. Ne? Und natürlich, und Jenny dann auch oft wurde auch oft gefragt, ob sie selbst gemalt hat und ob in, aus ihrem Umfeld, wie viele Mädels, wie viel, du hast es schon gefragt, wie viele Frauen im Graffiti oder Mädels im Graffiti haben da so stattgefunden. Es waren tatsächlich, wenn man es richtig runterbricht, in den Anfangsjahren mehr oder weniger die schon intensiver gesprüht haben, ein Mädel nur, Janice One. Aber trotzdem haben, da kam auch die Frage auf, ja, warum waren es nicht mehrere? Patriarchismus, so eine Männerkultur, bla bla bla. War sehr, sehr spannend, die Sichtweisen zu hören. Wäre auch mal spannend, von dir gleich zu hören, Emma, was so du davon hältst und wie du das siehst und wie das vielleicht heute auch ist oder wenn du auf Veranstaltungen bist, wo Graffiti stattfindet. Ich hatte heute Morgen tatsächlich noch so diese typische Phrase mittendrin statt nur dabei und das wurde eben auch so in Frage gestellt. Sind die Mädels, die Flygirls, hängen die einfach nur mit den Sprühern ab oder sind sie selber aktiv? Aber wenn man die Kultur, diese Hip-Hop-Kultur und diese Graffiti-Kultur der frühen Jahre in Deutschland so betrachtet, dann ist dieses nur dabei für mich, also ich kann ja aus Erfahrung sprechen, weil ich daher komme, und dieses nur dabei war ein mittendrin. Also das nur weil man nicht aktiv war, war man mittendrin. Und das halte ich jedem, ob Mann, Frau, Mädel, Junge, irgendwie egal, es halte ich allen echt hoch und hat irgendwie so eine, diese Gemeinschaftsgefühl wurde da auch sehr hart oder sehr stark zum Ausdruck gebracht.
Mhm. Ja, voll spannend. Also das Ding ist, deswegen habe ich das auch gefragt, weil ich persönlich ja gar nicht wirklich in der Graffiti-Szene drin bin. Also eigentlich so gar nicht. Ich schau mir gerne Graffitis an, wenn ich welche sehe und feiere das, aber ich habe da gar keine Connection zu irgendeiner Szene, auch hier in Leipzig nicht wirklich. Wird sich vielleicht bald ändern, weil hier bald eine Graffiti-Jam ist, wo ich nämlich auch am Überlegen war, hinzugehen. Na, aber letztens auch mit dem Veranstalter gequatscht hatte und so meinte so, naja, also ich war am Überlegen, hinzugehen, aber ich kann da ja gar nichts zu beitragen. Also ich kann da nur daneben sitzen und mir das so ein bisschen angucken und mal ein bisschen connecten und quatschen. Aber ich glaube schon, dass das heutzutage, das glaube ich, oder sehe ich mehr Frauen? Aber wie gesagt, ich habe halt auch keinen Vergleich zu 1980. Deswegen habe ich das halt auch gefragt, weil
ich glaube, das Verhältnis, das war natürlich so eine Fragerunde. Und ich habe ihm gesagt, nee, ich muss mich zurückhalten, sonst steige ich da ein ins Gespräch und dann nimmt das gar kein Ende mehr an dem Abend. Ich glaube, so mit dem Ream von der AFC-Crew, die ja schon sehr aktiv ist und immer noch aktiv ist, schon paar Jahre auf dem Buckel, aber bei Frauen fragt man ja nicht nach dem Alter, du weißt du ja. Aber ja, immer noch mit der Liebe zum Graffiti dabei ist, vielleicht nicht mehr ganz so intensiv. Und bei Jenny und bei vielen anderen Mädels war es so, also, die waren auch immer mit, haben so ein bisschen getaggt und vielleicht angefangen zu sprühen. Aber als da zum Beispiel Jenny kann man ein großes Lob aussprechen, weil sie auch bis heute eine begnadete oder eine Fotografin ist, die einfach gerne Fotos macht und sie eben früher schon alles dokumentiert hat. Also ohne den Fotos von die Jenny gemacht hat, könnten wir gar nicht so weit in die Kultur, in die Zeit zurückreisen, um da irgendwas zu recherchieren oder etwas in der Hand zu haben, wo wir erkennen können, wie es damals war. Also das ist ja auch ein Faktor, das ist fast so, wenn man den Journalismus, das ist ja schon der frühe interne Journalismus gewesen, von dem wir hier reden, für die Kultur als fast eigene Säule. Ne, wenn man sagt, das könnte man jetzt frech sagen, es ist ein eigenes Element. Also ne, so die Bewahrer der Geschichte, nicht nur die Geschichte schreiben, sondern auch die Geschichte bewahren in Form von Bildern, war schon sehr, sehr wichtig, dass man sowas hat. Oder ist bis heute wichtig. Also jeder Graffiti-Maler, der auf Zügen malt, weiß ja, dass eine Woche später oder einen Tag später die Züge gebufft werden, also gereinigt werden. Aber den Moment abpassen, vielleicht nicht nachts, sondern am nächsten Morgen, wo es heller ist, den Zug zu filmen oder die Wand zu filmen, zu fotografieren, wo sein Bild stattfindet, weil man Angst hat, die Züge werden gereinigt und die Wände werden übergemalt oder auch mit anderen Graffitis wieder übergemalt. Das dauert nicht lang. Und da ist sozusagen das Bild, die Fotografie von dieser ganzen extrem wichtig.
Ich finde das ein richtig spannendes Thema. Schade, dass ich nicht mit dabei sein konnte bei dieser Diskussion. Hätte mich auch richtig tierisch interessiert, weil auch in meiner Graffiti-Welt, so wie ich das kennengelernt habe, waren Frauen sowas von unterrepräsentiert. Und ich glaub früher, also ich persönlich kenne keine Dame, die irgendwie früher aktive Malerin war oder sich irgendwie auch nur im Entferntesten damit identifiziert hat. Deswegen finde ich solche Diskussionen sehr, sehr wichtig, um einfach auch der Generation zu zeigen, dass auch Frauen in diesem Graffiti-Bereich, der ja auch so, würde ich mal sagen, wenn man die Elemente miteinander vergleicht, schon eine der rawsten Elemente ist, weil du direkt auf der Straße bist und dort aktiv bist. Und das ist etwas, was vielleicht auch vielen jungen Damen vielleicht auch ein bisschen abschreckt, dass sie sagen, ah, das grenzt ja immer an Legalität und damit will ich eigentlich nicht wirklich was zu tun haben. Und wenn man dann solche Pioniere dann in so einer Runde hat und man sieht, okay, es ist doch etwas, was ich eigentlich auch, wo ich eigentlich auch einen Teil zu beitragen könnte, weil es ja auch ein Teil der Kultur ist, ein sehr wichtiger Teil der Kultur, auch für die Frauen, dann glaube ich, hat das sowas von krassen Mehrwert. Und ich finde, das ist so ein richtig krasses, spannendes Thema, weil es einfach etwas ist in meiner persönlichen Hip-Hop-Welt, was eine absolut unbefleckte Karte ist. Also dieser Punkt ist sowas von dunkel-schwarz bei mir. Also ich müsste da auf jeden Fall noch so viel nachholen und so viel Graffiti-History fehlt da bei mir eigentlich in der Hinsicht, was die Frauenwelt betrifft. Deswegen also auf jeden Fall gerne noch mehr solche Informationsveranstaltungen, solch ein wichtiger Austausch. Das ist auf jeden Fall etwas, was ja, die Hip-Hop-Kultur auch deutlich nach vorne bringt.
Ist leider, also nicht leider, es ist immer so, man will doch nicht, klar wurde auch so in den Raum geschmissen, ja, Männerdomäne und ja, lassen die Männer überhaupt die Mädels zu, weil man vielleicht sagt, die können das gar nicht so gut, aber das will ich hier gar nicht anreißen, das Thema, für mich findet das überhaupt nicht statt, da kenne ich keinen, ich kenne beim Graffiti kein Geschlecht, also jedes Mädel kann, wenn sie will und das Talent hat, besser malen als jeder Mann und es gibt so viele schlechte Kerle oder so viele Kerle, die so schlecht malen würden, da, also will ich nicht sagen, die sind einfach schlecht, so unabhängig welchem Geschlecht sie angehören. So. Es gibt nur gut oder schlecht.
Also ich bin überzeugt, dass viele Frauen richtig gut malen können. Wenn man so in den Kunstunterricht zurückblickt, ich weiß, Base, Graffiti ist ja keine Kunst für dich und ich teile das ja auch teilweise, deine Meinung. Aber wenn ich mal so zurückblicke, was so die Damen früher im Kunstunterricht alles so auf die Beine gestellt haben und ich bin genauso ein Exempel, ich hatte mit Kunst so wenig am Hut und ich war froh, als immer diese Doppelstunde irgendwann zu Ende war. Aber ich glaube schon, also viele Damen haben bestimmt richtig viel Talent, aber vielleicht haben sie sich einfach bisher noch nicht wirklich getraut.
Ich frage dich mal, Emma, damit du mal wieder zu Wort kommst. Wir waren ja letztes Jahr auf der Tape-Fabrik und da wurde die eine lange Seitenwand besprüht zu den Gleisen des Bahnhofs hin, wo du bestimmt mehrmals am Tage lang gegangen bist, um dir auch da so einen Blick auf das Mural zu erhaschen, was da gemeinsam von vielen Leuten. Hast du in Erinnerung, ob da ein Mädel dabei war, was gesprüht hat?
Ja, voll. Da waren auf jeden Fall sogar zwei und jetzt Schande über mich, dass ich mir den Namen nicht gemerkt habe.
Ich auch nicht, aber ja, ich...
Ich weiß noch genau, wie sie aussieht. Die hatte so bunte Haare.
Dich getriggert, genau. Ja, es war eine Gruppe von 6, 7 Leuten oder so. Ja. Ralf hat ja selbst, also A zu dem SK, hat da ja auch mitgemalt in der Clique. Ja. Hatte dann kleine Quadratmeter bekommen. Aber ja, da waren auch Mädels bei und so ein bisschen am Anfang hatte ich so rausgehört, so wie hat sich's entwickelt und du weißt nicht, wie es sich entwickelt hat. Ich glaube, das hat sich prozentual zueinander über die Jahre oder Jahrzehnte entwickelt. Also Graffiti ist so groß geworden, wenn man aus den 80ern denkt, oh, da war, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber so, keine Ahnung. Ich sag mal, auf 100, in Hamburg 100 intensive Graffiti-Maler in den Mitte der 80er und ein Mädel. Wenn wir jetzt 10.000, ja, 10.000 in Hamburg nicht, aber das prozentuale Verhältnis deutschlandweit, glaube ich, ist ähnlich. Also man sieht immer Mädels und ich freue mich immer, wenn die Mädels zur Dose greifen und das auch intensiv betreiben. Aber ich glaube, das prozentual ist, man denkt, oh, das ist viel mehr geworden, viel mehr geworden. Die Frauen im Graffiti finden viel, viel öfter statt, viel mehr statt. Ja, aber das prozentuale Verhältnis ist in meinen Augen so auch halbwegs gleich geblieben, weil es auch extrem viele männliche Graffiti-Maler. Muss man das eigentlich gendern jetzt? Graffiti-Maler?
Innen, ja, richtig.
Oh nee, lass mal sein.
Also ich habe noch eine Frage, und zwar, warum heißt das, also als ich den Titel gesehen habe, dachte ich erst Fly Girls, habe ich erst gedacht, es geht um, Frauen im Breakdance.
Ja,
woher kommt denn der Begriff eigentlich? Wisst ihr das?
Also sagen wir mal so, ich benutze den Begriff, ne, wenn jemand Breakdance sagt, also jetzt kein Vorwurf wieder für dich, aber wenn du wirklich die alten Hasen sagst, dann sagst Breakdance ist ein Modebegriff, weil man mit dem Begriff B-Boying oder der B-Boy nichts oder dem B-Boying nichts anfangen konnte. Und dann hat man das so ein bisschen vereinfacht. Aber das B-Boying ist ja eigentlich das, und da hast du ja schon recht, das B-Boying ist das ist der Tanz. Mhm. Und der B-Boy ist der Tänzer und der Fly Girl ist nicht unbedingt nur die Tänzerin, sondern das Fly Girl ist so ein bisschen so ein sinnbildlich für das Mädel in der Hip-Hop-Kultur, wo auch der B-Boy. Also wenn man vom B-Boy spricht, heißt das nicht unbedingt, ja, ich bin Tänzer, sondern ich bin B-Boy. Dann bin ich halt ein männlicher Teil der Hip-Hop-Kultur. Und bei dem Fly Girl ist es so ein bisschen, klingt so ein bisschen ab. Viele haben gesagt, Fly Girl, ja, das ist nur hier so ein Anhängsel irgendwie von B-Boy und rennt so mit, so. Aber die Diskussion will ich hier nicht führen und ist auch meines, sollte man auch nicht, weil es Fly Girl und die B-Boys, das sind halt so Männlein, Weiblein der Hip-Hop-Kultur.
Ja, okay. Ich hatte den Begriff noch nie gehört, aber irgendwie, genau, konnte ich es jetzt da nicht direkt so zuordnen, aber spannend auf jeden Fall.
Gibt es auch verschiedene Sichtweisen mit Sicherheit. Falk Schacht sagt, Base, was redest du da für einen Scheiß? Oder irgendjemand, aber kann man viel drüber lesen. Und das, jeder hat auch so ein bisschen sein eigenes Gefühl. Aber mein Herz schlägt auch fürs B-Boying, also fürs Breakdance. Aber ich bin kein wirklicher Tänzer in dem Sinne. Mhm. Aber ich finde eben auch die Ausdrucksform in dieser Kultur, das Tanzen und dieser Battle da drin und was da stattfindet, also wie man quasi diesen Straßenkampf, den Gangfight auf die Bühne oder aufs Parkett geholt hat, auf die Pappe geholt hat und das nur noch so sinnbildlich macht und seine Kämpfe austrägt. Das ist bis heute, ja, wenn man sich so die großen Competitions anguckt, dann ist es ja bis heute so. Das hat sich ja Jahrzehnte nicht verändert, dass man immer noch diesen alten, als wenn man diese alten Rituale, die alten Gang-Rituale bis heute ja quasi am Leben erhält als sportliche Disziplin. Und das finde ich krass beim B-Boying. Also natürlich gibt es diesen Cypher, den Rap-Cypher und DJ-Battles, wo man sich auch so one-on-one macht. Aber beim B-Boying ist es noch so extrem nah, was diese Thematik angeht, dass man dieser Urgedanke, warum Hip-Hop oder diese Kultur, die dann erst Hip-Hop genannt wurde, daraus entstanden ist, weil man halt die Kids von der Straße, von den Gangs wegholen wollte und denen eine Perspektive bieten wollte. Und das finde ich beim B-Boying, das schweife ich jetzt wieder ab und da machen wir mal ein eigenes Thema drüber. Nico, hör mit hier, das ist unser Hip-Hop-Baum. Aber ja, das meine auch meine Interpretation zu Flygirls und B-Boys.
Ja, also ich merke auf jeden Fall, genauso wie Dan, ich muss mich auch noch ein bisschen mit Frauen im Graffiti beschäftigen. Ich habe da auf jeden Fall auch noch eine ordentliche Lücke. Ich hoffe, wir hören jetzt auch einen Song von einer Frau.
So sieht's aus, auf jeden Fall. Perfekt. Erstmal Props in Richtung Bass, der heute die ganze Arbeit auch gemacht hat in Sachen Songvorbereitung. Also alle Songs, die wir heute vorbereitet haben, stammen aus der Feder von Bass. Vielleicht ein, zwei Tipps hatte ich, glaube ich, auch noch, aber egal. Der größte Teil kommt von Boogie Down Bass und er hat sich eine alte Dame aus dem Rap rausgesucht, wenn man sie als alte Dame bezeichnen möchte. Ich glaube, das trifft es ziemlich, denn sie ist eine der Pioniere in Sachen Frauenrap, Teil der Juice Crew, der legendären Juice Crew. Ich weiß nicht, ob sie auch selber Malerin ist oder auch war. Ich habe nämlich das Juice Crew Buch noch nicht ganz durchgelesen, wo Roxanne Shanté auch einen großen Teil zugesprochen bekommt. Vollkommen zu Recht eine der legendärsten Damen im Rap-Game. Und ja, wir haben etwas aus dem Soundtrack Colors. Geiler Film, End 80er, geht um die Bloods and Crips in Los Angeles. Richtig geiler Film, Klassiker, ich glaube Sean Penn und Dennis Hopper directed und so. Also richtig geile Filme, falls ihr den nicht kennt und so ein bisschen Gang Criminality End 80er euch nochmal reinziehen wollt, dann ist das auf jeden Fall ein Filmtipp von mir, gute Empfehlung. Aber wir bleiben jetzt bei Roxanne Shanté, denn dieser Song ist auf diesem Soundtrack mit drauf. Go on, Girl.
Was ich lieb, was ich hasse.
Ja, wir sind zurück hier bei Backspin Love and Hate und ich glaube, nachdem wir jetzt ein Thema angesprochen haben, wo wir sehr viel Zustimmung hatten, geht es jetzt um ein Thema, wo es wahrscheinlich ja ein bisschen weniger Zustimmung gibt. Ich muss davor sagen, ich bin ein sehr großer Fan von The Voice of Germany. Ich schaue diese Serie seit der ersten Staffel, habe alles verfolgt, ist einfach so ein kleines Traditionsding bei mir geworden, weil ich das immer mit meinem Vater angeschaut habe. Und da gab es ja schon immer so ein paar KandidatInnen, die tatsächlich auch gerappt haben. Aber die sind nie besonders weit gekommen, weil es halt ja eigentlich um Gesang ging und na, die sind dann immer irgendwann rausgeflogen gegen halt irgendwelche richtig krassen SängerInnen so. Und jetzt haben sie sich anscheinend gedacht, okay, wir brauchen eine eigene Show, allein nur für Rap. Deswegen gibt's jetzt The Voice Rap. Mit dem Untertitel hier sehe ich gerade, diese neue Show ist ein Muss für alle RapperInnen. Jetzt frage ich mich, Base, Dan, was sagt ihr dazu?
Also mein Feedback fällt ganz kurz aus. Für mich ist das nicht leider.
Das war das. Also ein klassisches aus deiner Boomboxer. Ich bin gespannt. Also ich sehe es ein bisschen neutral, aber auch vielleicht, weil diese Voice of Germany generell, so wie du, Emma, nicht, vielleicht nicht so nerdig. Ich will auch nicht sagen, dass es so ein absoluter Nerd für dich, aber du sagst, hast gerade gesagt, hast es sehr gerne oder guckst es immer sehr gerne. Ich habe da auch mal sehr gerne rein oder bis heute gucke ich mir das immer mal so an, in der Hoffnung.
Ah, das
ist krass so. Okay. Also ist ja nicht nur, weil ich Rap und Hip-Hop-Kultur und alles, dass ich Gesang verteufel. Ab und zu komme ich, google manchmal bei, da bin ich wieder bei Dan und unserer Liebe zur Soulmusik. Ich google gerne, was heißt Google, oder bei YouTube suche ich gerne unter den Schlagwörtern The Voice und sowas und bekannte Soul-Songs, alte Soul-Songs, ob die jemals bei The Voice, egal wo auf der Welt, gesungen wurden, um zu hören, wie das interpretiert wurde. Mhm. So, ne, so wirkliche Klassiker. So Marvin Gaye hat oft stattgefunden, natürlich Michael Jackson, so ist das ganz schwierig, Michael Jackson zu singen. Auch Marvin Gaye ganz schwierig. Aber das nur mal so als kleine Anekdote meinerseits, dass ich The Voice eigentlich doch schon ganz cool finde, aber immer mit dem Bezug zur Soul-Musik, weil das findet oftmals halt nicht so. Klar, neue Staffel, dann denkst du, okay, da wird sehr viel moderner Singer-Songwriter-Kram gemacht. Du denkst so, ja, ist überhaupt nicht mein Ding, aber ab und zu kommen da ja auch Songs, Originalsongs werden da interpretiert, die ich auch feier so, und denkst so, wow, der hat seine Stimme im Griff, so, das finde ich schon ganz cool. Und ja, The Voice Rap, wenn man das runterbricht, ihr beiden, die ganze Show, dann ist ja nicht so, dass das die Show nicht kennt, The Voice of Germany, wenn man es so runterbricht, da sind irgendwelche Leute in unserem lieben Deutschland, die sagen, ich bummel mir hier einen auf kleinen Bühnen einen ab, ich auf jedem Volksfest, unter der Dusche, in der Badewanne, bei Mutti auf dem Geburtstag, ich, und alle sagen, ich bin ein richtig guter Sänger. Dann sagen sie, ja, bewirb dich doch mal, oder irgendjemand, ne? Die bewerben sich da, kommen durchs Voting und landen dann auf der großen Bühne. Was passiert denn, wenn sich da der Deutschrap Underground bewirbt, der nur auf diesen kleinen Bühnen spielt, wie bei der Tapefabrik, hinten auf der Open-Air-Bühne, und sagt, ey, jetzt ist meine Chance, bei ProSieben vor die Kamera zu kommen. Denkt ihr, das wird passieren, dass wir da, also alles, was so bei Emma, bei der Dilemma Deluxe Show stattfindet, bei Rockin' with the B-Bass im Mix stattfindet, werden wir Leute auf der Bühne sehen, die bei uns auf unserer musikalischen Plattform stattfinden?
Da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube nicht.
Ich glaube, also ich will jetzt nicht behaupten, die und die Person, aber ich sage jetzt mal ganz jetzt stellvertretend vielleicht für die Klassifizierung Szene, Größe oder nicht. Also Presslufthammer, Martin Maivis, keine Ahnung, Tobsen, irgendwelche Rapper aus Kassel, Mast, Namen, die kein Mensch so hier in dem großen Kosmos kennt. Die, warum nicht? Die haben nichts zu verlieren. Und die, ich glaube, die sind alle Manns und Frau genug zu sagen, ey, da ziehe ich, da präsente ich mich, represente ich mich einfach mal.
Also ich glaube auch, ich finde auch, man kann das voll machen. Also ich hätte jetzt einfach nicht damit gerechnet, weil ich glaube, die meisten, so die du jetzt aufgezählt hast, hätte ich jetzt so gedacht, ja, dass die schon mehr Bock haben, ihren Weg zu gehen, eben über diese kleinen Bühnen und zu sagen so, ja, nee, ey, mir ist das Connecten hier auf solchen Veranstaltungen wichtig und deswegen fahre ich von Mini-Veranstaltung zu Veranstaltung. Aber ich meine, grundsätzlich ist es ja auch einfach eine gute Chance, so die Fanbase zu erweitern, wenn man bei so einem The Voice Rap mitmacht. Also ich glaube, viele schauen sich das dann an. Also ich habe so auch schon bei The Voice of Germany schon so ein paar KünstlerInnen für mich entdeckt, die ich danach auch weiterverfolgt habe. Ich glaube, genauso könnte das eine Chance für alle Underground-Artists sein, bei dieser Show mitzumachen und ja, einfach die Fanbase so ein bisschen zu erweitern.
Ich hatte ein gutes Gespräch mit einem Freund, der mich jetzt darauf eigentlich getriggert hat, worum es beim Rap eigentlich drauf ankommt. Und da kann ich mir eben aber auch vorstellen, dass es vielleicht die Leute, die potenziell in Frage kommen würden, die sagen, ey, ist nicht mein Ding, weil ich möchte keinen fremden Song interpretieren, sondern ich bin Rapper und ein Rapper hat seinen kackeigenen Song zu performen. Könnte er ja auch. Ist natürlich so ein, man interpretiert ja einen bekannten Song, damit da die Brücke geschlagen wird, und die sagen, ey, der macht diesen Song, den wir alle kennen, richtig gut, ist natürlich so ein Kriterium für irgendwelche Coaches, die sagen, ey, der ist richtig gut, den möchte ich in meiner Show haben. Und es hat ja auch immer wieder stattgefunden, dass denen ja Songs auf den Leib geschrieben wurden oder dass die von vornherein eigenen Song performt haben. Habe ich jetzt nicht so im Griff zu sagen, oh, der ist nicht weit gekommen oder der ist bei den Blind Audition rausgeflogen. Da könnte man sich natürlich drüber streiten. Außer es kommt jemand um die Ecke, der sagt, ey, mach den nicht nach, aber ich fahre eigentlich einen ähnlichen Stil wie der und der Rapper, so Illflow zum Beispiel, den wir alle kennen, der extrem guter, in meinen Augen einer der besten Double-Time-Rhymer auf Deutsch hier ist. Und wenn der so ein Eminem-Song performt, wo er genau diese Technik auch representen kann, dann warum nicht? Kann ich mir ganz gut vorstellen. Also dass wir da auf zumindest Leute im zweiten Halbjahr diesen Jahres, soll das ja schon losgehen. Man so auf der Homepage steht nicht genau so wann. Denke ich mal, das hat ja auch damit zu tun, wer wann wie sich wo bewirbt. Ja, ich bin gespannt. Habe jetzt nicht zu große Erwartungshaltung, weil ich liebe die kleinen Bühnen und die kleinen Festivals und die kleinen Rap-Konzerte. Und The Voice Rap wird jetzt nicht irgendwie ein Teil dieser Blase von mir, aber trotzdem bin ich gespannt.
Also ich freue mich jetzt schon auf die Memes, die im Netz durchgeistern werden. Und ich glaube, das wird für ziemlich viel Gesprächsstoff sorgen. Ich erinnere mich an eine Audition, wo jemand ein Eminem Part nachgerappt hat und der ziemlich weit gekommen ist und der dann in den YouTube-Kommentaren und damals auf Facebook, ich glaube Instagram gab es da auch schon, ich glaube das war so 2014, 2015 und der wurde als der neue Eminem angepriesen und ich habe mir das dann auch angeguckt und ich konnte die Kritik schon nachvollziehen und ich glaube sogar auch die Fantas haben den ja auch in den höchsten Tönen gelöhnt, haben gesagt, Rap is back, so, und dann siehst du diese Performance an und er hat es ganz solide gerappt, aber jetzt muss man sagen, das war jetzt nicht so richtig krass, das Gelbe vom Ei, also ich glaube, da hätte man einige Rapper gefunden, die es noch besser gemacht hätten, die diesen Eminem, ich glaube, Lose Yourself war das, nee, nicht Lose Yourself, dieses, mit diesem Gitarrenriff, weiß gar nicht, wie der Song heißt, egal, auf jeden Fall war das eine solide Performance, aber die echt noch Luft nach oben hatte und ich glaube, wenn solche ähnlichen Situationen entstehen, wo die erfahrenen Rap-Coaches, wie es ja hier drin steht, wo man ja noch nicht so wirklich weiß, wer diese erfahrenen Rap-Coaches sein werden, vielleicht sind es ja die Fantas, wenn die ähnlich abgehen zu so einer soliden Performance, glaube, dass dann das Gehate nicht lange auf sich warten lässt und vielleicht auch hier bei Love and Hate das nochmal ein großes Thema sein wird.
Es hat ja schon einige einige Coaches bei Voice of Germany gegeben, die, wie die Fantas eben, Sido war da schon dabei, Max Herre, der ja so beide Seiten bedient, als Rapper und als Sänger, aber es haben ja schon viele Coaches stattgefunden, wo ich mir vorstellen kann, so die hat man, oder akquiriert man wieder, gewinnt man wieder für so einen Sidekick, The Voice Rap. Ist ja auch auf der Homepage oder bei wo das beworben wird, überall steht ja auch, dass die Gewinner die denn ja nur rappen, so wie so eine Wildcard quasi gewinnen können, ins Halbfinale von The Voice of Germany einzuziehen und dann sogar diese Staffel, die aktuelle Staffel dann gewinnen können. Das ist dann schon krass. Also
aber das ist alles? Mehr können sie nicht gewinnen?
Was willst du denn noch gewinnen?
Naja, also keine Ahnung, weil The Voice of Germany bekommt man ja sonst irgendwie,
ach so, ja,
keine Ahnung, Label, bla, bli, blub.
Ja, aber wenn du die Staffel gewinnst, dann gewinnst du ja den Preis der offiziellen The Voice of Germany Ausgabe. Dann wird's ja,
aber
wohl.
Das heißt, du gewinnst quasi The Voice Rap, aber bekommst da eigentlich nicht wirklich was für, außer die Chance zu haben, ins Halbfinale von einem anderen Ding zu ziehen.
Du meinst, wenn du schon der Gewinner von The Voice Rap bist. Entschuldigung, ja. Das steht da ja nicht. Ich denke schon, dass da, ja, keine Ahnung. Lass uns überraschen.
Ja.
Ich lass mich eher überraschen, wie das alles ablaufen wird. Ich bin gespannt. Also ich mit einem Auge so drauf, so, mal gucken wir, was da für Leute, ob wir da Leute finden, oder auftreten, sich repräsentieren, die wir irgendwie in welchem Umfeld auch immer kennen. Finde ich, das ist für mich irgendwie
aber wen spannend. Wen würdet ihr denn gerne als Coach da sehen?
Auf jeden Fall jemand, der etwas...
Nein.
Na, jemand, der ein bisschen etwas breiteren Background hat. Also jetzt nicht nur vielleicht einer, der jetzt in den letzten Jahren so hochgekocht ist und der da seine Erfahrung gemacht hat, sondern wirklich einer, der so generationenübergreifend dieses ganze Rap-Ding einfach auf dem Schirm hat. Und ich glaube, da gibt es einige. Vielleicht sogar Boogie Down Bass, der ja, ein alter Hase ist. Einer der Pioniere in Sachen Deutschrap.
Nein, aber also sollte Bass schon jetzt ein gestandener...
Ich wollte sagen, Bass bist du's. Du kannst es jetzt sagen.
Ich darf dazu nicht, ich darf dazu leider nicht sagen. Ich habe vertragliche Verpflichtung. Ich mache die wirklich Underground-Sparte dann. Nein, ich kann mir schon an Sammy Deluxe zum Beispiel, also jetzt mal stellvertretend
vorstellen,
für, dass er seit Jahrzehnten dabei ist. Auch wieder ein Max Herre zum Beispiel, der ja auch schon ewig und immer noch dabei ist und auch viele Genres bedient, das Moderne auch nicht abgeneigt ist, wie Sammy ja auch, aber trotzdem aus dieser alten Underground-Oldschool-Ecke kommt. Das wären so zwei Kandidaten. Ob das so ein typischer so ein Gangster-Rapper ist, der Millionen von Spotify-Klicks hat und die mega Fanbase wie ein Kollege oder Haftbefehl, das nur für die Show sozusagen, dass sie so jemanden finden, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Da sehe ich dann eher wieder die Fanta oder für einer von den oder Deichkind oder jemand von Deichkind oder so. Das könnte schon fangen. Oder Fettes Brot zumal, die haben sich jetzt aufgelöst. Die gibt's nicht mehr, die Band. Vielleicht finden ja die drei oder irgendjemand von den dreien den Weg als Coach zu The Voice Rap. Das wäre auch, könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ich fände Lackmann cool. Also
ja,
Lackmann
okay,
ich mir
wir
da
reden jetzt wieder vom Underground, weil das so...
Ja, aber also ich denke, man braucht ja auch so ein bisschen Entertainment-Faktor. Und ich weiß nicht, habt ihr Lackmann letztens bei Wer wird Millionär gesehen?
Nein.
Der war letztens...
Ja, ich habe das kurz gesehen, ja.
Ja, der war vor kurzem bei Wer wird Millionär. Und ich finde, der hat das schon echt gut gemacht, so seine Fernsehpräsenz. Und ich meine, der ist ja auch schon ultra lange da, aber ist jetzt auch noch mit dabei. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der schon so ein bisschen open-minded ist, auch für so ein bisschen andere Stile so. Deswegen, ich fänd Lackmann wäre da eine gute Besetzung.
Da hätten wir ja...
Ist wahrscheinlich zu klein, aber...
Da gibt's ja noch... Ja, aber da kann sich denn ja auch... Der wächst denn ja auch mit seiner Verantwortung. Ja, doch, du hast schon nicht so Unrecht, dass so ein Lackmann da gut reinpassen könnte. Jetzt, es wird ja von zwei Teams gesprochen, ob das wie viele Coaches in diesem Team sind, um einer oder zwei, weiß ich nicht, aber ich glaube, da geht es um so zwei Teams, die da gebildet werden. So ein wie Dendemann, ne? Der ja auch über Jan Böhmermann, über seine Show da ja auch schon viel Präsenz hatte, Medienpräsenz und ja auch ein freakiger, cooler Typ ist. Also der könnte da auch gut stattfinden. Ja, da gibt's schon viel Potenzial, denke ich mal. Es gibt ganz viel Potenzial an das wir jetzt gerade gar nicht denken, so, ne? Führt auch ein. Könntet ihr euch so ein Torch oder ein Tony
Auf
L oder
Fall.
So? Ist
nee.
Es so?
Die sehe ich nicht im Fernsehen irgendwie. Ich weiß nicht, ob die so eine gute Fernsehpräsenz hätten. Weiß ich nicht.
Oder wie wäre es mit unserem Mann Nico Backspin? Vielleicht ist der ja involviert.
Na, es sollte schon wie, also die Coaches bei Voice of Germany sind ja schon gestandene, immer noch erfolgreiche Sänger. So, und das sollte schon ein immer noch im Showbiz stehender Künstler sein.
Ja, ich glaube, das schafft Nico
Job,
nicht
ganz. Der dann diesen Job übernimmt. Also das macht am meisten Sinn, glaube ich.
Ja, dafür müsste Nico ein bisschen weniger The Zone machen, weniger irgendwie Sportmoderation und dafür mehr ans Mikro steppen.
Genau, mal an seiner Rap-Karriere arbeiten, dass wir ihn dann in der nächsten Staffel The Voice Rap sehen vielleicht.
Also sagen wir mal so, Emma, wenn The Voice Rap jetzt doch nicht stattfindet, weil irgendwas schief geht oder nach der ersten Staffel eingestampft wird, bin ich nicht traurig drüber, aber trotzdem bin ich gespannt, was da passieren wird.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich schätze, wir werden hier auch noch ein paar Mal drüber reden. Vielleicht gibt es ja ein paar Auftritte, die da irgendwie was bei uns triggern.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob es, das ist ja auch wieder irgendwie... Ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern tatsächlich schon stattgefunden hat, so konkret. Amerika? Weiß ich gar nicht. Wo abgesplitterte Veranstaltung, wo es nur um Rap geht. Ich glaube, irgendwo war das schon. Ne? Da bin ich jetzt gar nicht im Bilde. Leute, schreibt uns, wo findet dieser Kram schon statt? Angelehnt an The Voice of irgendwas, welches Land auch immer. Aber ich glaube nicht, dass Deutschland jetzt der Vorreiter sein wird. Ich glaube, das ist schon irgendwo in Planung oder hat schon stattgefunden?
Ja, wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Aber ich würde sagen, nachdem wir jetzt hier so viel gelabert haben, lass doch mal wieder ein bisschen Musik hören. Was hören wir denn da jetzt?
Ja, wir hören jetzt einen Rapper, der hundertprozentig nicht bei The Voice Rap teilnehmen wird, weil das braucht er auch gar nicht. Der hat seine Lorbeeren mehr als verdient. Sadat X von der legendären Band Brand Nubian. Absoluter krasser Rapper. Wiedererkennungswert hoch 50 Millionen. Einer, den man aus 50 Millionen raushört, und der hat ein richtig cooles Album rausgebracht, 96, Wild Cowboys, und da gibt es einen passenden Titel, Stages and Lights heißt dieser Banger, den Showbiz von DITC produziert hat. Also dreht auf und nickt mit dem Kopf zum Beat. Tut es.
Und damit bis gleich bei Backspin Love and Hate. Willkommen zurück bei Backspin Love and Hate. Jetzt mit einem Thema, was ich super spannend finde, wo ich wahrscheinlich gar nicht so viel dazu erzählen kann, weil ich einfach nicht die Fähigkeiten eines DJs besitze. Was auch unter anderem daran liegt, dass das bei uns in der Schule natürlich damals gar kein Thema war, aber eine Grundschule in Leicester in der UK, die zeigt jetzt, dass das auch anders gehen kann.
Base. Auf jeden Fall.
Erzähl mal.
Auf jeden Fall. Also das geht so ein bisschen auf den Plattformen, Instagram, TikTok vielleicht auch, aber bei da, wo ich mich rumtreibe, viel Instagram, um Sachen zu suchen für unseren Podcast, habe ich Videos und Bilder gefunden, eben von einer Primary School in Leicester, wie du schon gesagt hast, wo DJ-Unterricht stattfindet. Also der Raum, es gibt so verschiedene Bilder und Videos, der Raum einfach nur so leer gezeigt, so ein typischer Klassenraum. Ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht welche Klasse, ich würde mal auf... siebte, achte, zehnte, achte Klasse. Irgendwas tippen. Auf jeden Fall der klassische Turntable von Reloop Spin, also der Portable. Da wird mit dem Portable Turntable von Reloop gearbeitet, der ja auch alles an Bord hat, was man braucht, um einfach so ein bisschen zu scratchen und zu üben. Und der statt dem berühmten Glockenspiel oder dem, keine Ahnung was man so heutzutage im Musikunterricht als erstes Instrument lernt, hat sich ein DJ zu Herzen genommen aus der Region dort und hat, ich kenne die Hintergründe nicht, aber vielleicht mit dem Schulleiter irgendwie was abgesprochen, sagt, ey, wollen wir hier nicht mal so einen DJ-Unterricht machen, und hat den Raum voller Plattenspieler gestellt. In dem, auf dem einen Foto 20 Plattenspieler, Platten, Kopfhörer und Videos, Fotos, wie die ganzen Schüler, Schülerinnen da fleißig am Scratches üben sind. Finde ich total krass, weil man ja auch solche Sachen nicht nur so sagt, hier die Hip-Hop-Kultur bringt man ja auf irgendeine Weise bei, das DJing, das Turntable-Listen, das ist schon so nerdig, ne? Würde ich auch sagen, das ist absoluter Nerd-Shit. Aber durch so ein DJing, da geht es ja auch um Koordination, Timing, Taktgefühl. Und wenn da ein Lehrer bei ist und nicht nur einer da ist, der das wirklich beibringt, und man sieht auf einigen Videos und Bildern, eben auch die Tafel, eine digitale Tafel, wo so eine klassischen Scratches aufgezeichnet sind, weil die kann man eben auch so grafisch darstellen, wann die Platte vorgezogen wird, vorgezogen, zurückgezogen, der Fader auf und zu, und so kann man Scratch-Varianten eben auch bildlich darstellen. Und nach diesem Schema wurde da den Kids eben das Scratchen beigebracht. Und ich hoffe dann eben auch an ihrem Timing und Taktgefühl, was ja ganz wichtig ist, eine Hand-Auge-Hand-Koordination. Das sind ganz viele Dinge, die außerhalb des Hip-Hop-Kosmos wichtig sind für jemanden im Leben. Und das finde ich total geil.
Ich finde es auch richtig nice, weil ich weiß nicht, hattet ihr auch so klassisch Blockflöte in der Schule gelernt?
Ja, ich hatte das auch.
Ich schätze mal schon, wenn man vielleicht jetzt einfach mal in Zukunft die blöde Blockflöte durch so ein DJ-Pult ersetzen würde. Ich fände das mega cool, weil, ja, keine Ahnung, ich finde so Blockflöte ist langsam ein bisschen outdated, braucht man jetzt wirklich nicht mehr. Ich hätte richtig viel dafür gegeben, in der Schule irgendwie Scratchen zu lernen. Wäre mega cool gewesen.
Also deswegen,
ich bin sehr neidisch.
Man hat ja so ein bisschen Auswahl gehabt, glaube ich. Ne? Also die Blockflöte, dann die das Glockenspiel, glaube ich. Also alles, was so ein
Triangel.
Triangel war ja natürlich, war jetzt nur ein Ton, so, aber gab so ein paar Keyboards vielleicht.
Nee, bei uns nicht.
Nee, bei uns gab es schon so ein, zwei Keyboards, war aber auch schon unser Klasse, ich bin ja schon ein bisschen älteres Semester, aber tatsächlich hatte unser Klassenlehrer, der hatte einen alten klassischen Drumcomputer, das hat mich so geflasht, aber hat das mich auch geprägt, so ein wirklich, das war der einzige Schullehrer, der hat den immer selber mitgebracht, war sein privater Drumcomputer, so wie vielleicht auch da mal so ein Schnupperkurs stattgefunden hat von dem DJ, weil er selber auf die Schule ging, ich kenne den Hintergrund jetzt nicht, in Leicester, und sagte, ey, wollen wir das nicht mal machen? Ich finde, wenn es mit so einer Argumentation stattfindet, dass eben Taktgefühl und Auge, Hand, Koordinationsfähigkeiten mittels Schallplattenspieler und DJ-Techniken beigebracht wird. Also da müsste man vielleicht mal den DJ Kid J aus UK vielleicht mal fragen. Glaube ich, der hat das initiiert, wenn ich das alles so richtig gelesen habe. Dann wäre es ein Flash. Und für alle Hip-Hop-Nerds, also auch so, das wurde sehr viel repostet. Als ich habe es aufgegriffen von ReLoop selber, also von dem Hersteller dieser Plattenspieler, die das so, und das hat wohl schon ein bisschen früher dieses Jahr stattgefunden. ReLoop hat das noch irgendwann mal aufgegriffen und dann ging es bei ReLoop, den folgen natürlich auch extrem viele Leute, dem Unternehmen. Und dann ging das echt viral. Rock the Bells, die Plattform, eine Hip-Hop-Plattform, wo ja auch LL Cool J ganz tief drin verwurzelt ist, mit so einem Kommentar: If this doesn't bring happy tears to your eyes, are you even really a fan of Hip-Hop? Also da ist schon Gänsehautfaktor so, ne? Wenn man das nicht liebt, was man da sieht, dann weiß ich nicht, ob da was mit einem nicht stimmt, was die Hip-Hop-Kultur angeht. Also das bringt echt, das ist schon geil, wenn man sieht, und in der Hoffnung, dass das auch Wellen schlägt, also weitergeht, nicht nur mal so eine einmalige Veranstaltung wird, sondern vielleicht auch Leute inspiriert, das woanders zu machen, und dass sowas wie in anderen Workshops auch, da auch immer wieder Props an Mr. Schnabel und Sleepwalker und wie alle Workshop-Dudes, Oliver Davis Nebel, der Graffiti-Workshops macht und so, höchster Respekt dafür, dass sie das so in so Schulen und Workshops halt umsetzen.
Ja, Gruß geht auch nochmal raus an die Hip-Hop-Klasse hier nicht weit weg von mir, ein paar hundert Meter, Ida-Ehre-Schule. Sleepy letzte Woche noch bei mir gewesen, hat er sich noch Systeme borgen müssen, weil er seine vergessen hatte, und die hatten mich dann auch noch getaggt in einem Post, hatten sich dann auch noch bedankt, dass ich denen da so spontan noch aushelfen konnte. Und Sleepy hat ja auch 12-10er von Technics, also er hat ja die Official, die alten DJ-Plattenspieler, die man ja immer noch in Clubs und natürlich auch die wir auch noch gerne benutzen, vorfindet. Und aber so eine Aktion in der Grundschule zu machen, ist natürlich Gold wert. Und ich weiß auch selber, ich habe auch so viele Jahre auch Workshops gegeben, auch in Häusern der Jugend, in Jugendcafés, und auch so einmalige Workshops, die ich immer noch gebe, auch mit Jugendlichen, auch mit Erwachsenen. Und ich weiß, dass das, wenn man noch jung ist, dass das einen sehr großen Impact haben kann, dass da sehr viel auch hängen bleibt, dass man auch merkt, da schlummern wirklich viele Talente, in diesen Schulen rum, ne? Und man muss denen einfach nur eine Möglichkeit geben, das irgendwie umzusetzen, weil wenn du so jung bist, dann glaube ich kaum, dass du dir einfach irgendwie einen Plattenspieler kaufst und einfach mal loslegst. Also ich glaube, da brauchst du schon so eine kleine Anleitung. Und das auf dem Bild, das sieht also mega dope aus. Und wenn da der ein oder andere DJ oder DJane dann hängen bleibt, ist das natürlich dann ein sehr, sehr großer Mehrgewinn für unsere geliebte Hip-Hop-Kultur.
Voll. Also ich habe auch gerade überlegt, so, es gibt ja in Deutschland jetzt schon so langsam die ein oder anderen Workshops, aber vielleicht wird es ja bald noch größer. Schön wäre es auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und falls ihr bei mir einen Workshop buchen möchtet, dann haut mich gerne an oder geht auf meine Homepage, tollfingerdane.com.
Genau. Bucht Dan auf jeden Fall. Der hat jetzt nämlich, glaube ich, auch noch einen Song für uns, oder?
Ja. Genau, wieder mal erlesen, auserkoren von Boogie Down Bass, nämlich die Boogie Down Productions, a.k.a. Keros One, Scott LaRock. Und DJ Scott LaRock, ja, leider nicht mehr unter uns. Und dafür spielen wir jetzt aber trotzdem einen Song von dieser famosen Band You Must Learn. Passt auf jeden Fall vom Titel. Mega geil, absoluter Classic von Boogie Down Productions. Und danach gibt's noch die Hausaufgaben, oder?
So schaut's aus.
Also, stay tuned.
Wir nähern uns ganz schnell dem Ende hier bei Backspin Love and Hate und haben wie immer zum Ende hin noch unsere Hausaufgaben vorbereitet. Ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei Base aussieht. Was hattest denn du als Hausaufgabe und hast du was gemacht? Vorbildlich als Schüler hier.
Also ich kriege keine, was macht man denn heutzutage? Ich bin ja so lange raus. Aber wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, was gibt es dann irgendwo einen Eintrag inzwischen?
Ja,
wahrscheinlich immer noch.
Strafarbeit.
Ne? Strafarbeit, sowas. Irgendwie noch mehr. Nein, ich brauche, glaube ich, keine Strafarbeit machen. Außer meine Hausaufgaben werden hart bewertet, noch von anderer Seite. Der liebe Nico, der nicht da ist heute, hat uns ja einen Song vor die Füße gelegt, den wir so ein bisschen verinnerlichen sollen. Das war bei mir Jig 21 mit dem Song Ghostface, den Nico ja gepickt hat. Das erste dachte ich so, okay, haut er mir jetzt einen um die Ohren, den ich überhaupt nicht mag. Ich glaube, so frecherweise habe ich beim letzten Mal gesagt, der Name passt mir schon mal nicht. Aber die Musik steht mir ganz gut. Also könnte schon bei Rockin' with the B-Bass stattfinden. Es hat ja so einen klassischen Boom-Bap-Touch. Der Dude hat mich so ein, dachte ich so, als ich das so gehört habe, okay, Schilsig aus West-Berlin. Ne, so, ne, was die Kölner, Gruß geht raus an Köln-Ports, an die Schilsig-Jungs. Und dachte so, wow, das könnte auch genau das Gleiche, so die Schilsig-Boys aus West-Berlin sein. Ich habe manchmal so langsam immer mehr um das Problem, diese typischen Street- irgendwie Representer-Dinger. Das, irgendwann wird es so ein bisschen langweilig. Immer so, na klar, die representen ihre Hood und machen da auf den dicken Larry und haben sie halt immer so eine Battle-Texte, aber wo es immer krass um ihre Hood geht. Tue ich mich manchmal schwer, auch mit so ein bisschen obskuren Sounds, die da stattfinden, obwohl da blitzen immer so klassische Samples, so ein klassischer Sample, den man eigentlich so von anderen Ami-Songs und so kennt. Wenn man so viele alte Tracks kennt, blitzt da so auf, oh krass, oh doch, aber sonst geht er mir so ein bisschen zu obskur, hangel ich mich so ein bisschen nur von der Kick zur Snare, weil die Drums sind echt cool, er rappt gut, es passt gut in meinen Kosmos, aber ist nicht ganz weit oben von meinen Sachen, die ich höre. So. Aber es ist okay. So kann man, kriegt nicht die größten Props von mir. Ich habe das, da war auch nur ein Song. Ich weiß nicht, ob es ein ganzes Album dazu gibt. Bin trotzdem gespannt, was ich noch von dem Jig 21 aus Berlin hören werde. Also da ist, danke Nico, schon ein Tipp, wo ich sage, den verfolge ich auf jeden Fall.
Also ich habe mir den auch angehört und dachte mir so, vielleicht könnte dir der tatsächlich auch gefallen diesmal. Ich hatte ja von Sam James den Song Pinocchios, wo ich mir auch was vorstellen könnte, dass der dir irgendwas geben könnte vielleicht. Ist nämlich ein sehr untypischer Song für Sam James. Sam James normalerweise ein sehr, ja, eher melancholisch, boah, manchmal jazziger Vibe. Auf dem Song aber ist er eher so ein bisschen boombeppig unterwegs und macht sehr klare Ansagen. Also es geht da jetzt gar nicht mal so viel um ihn, sondern ja, es wird halt so ein bisschen gegen die Fake MCs geschossen, also eben gegen die ganzen Pinocchios, die nur lügen in ihren Texten. Ja, verzichtet auf dem Song auch auf jeden Fall auf eine Hook. Ich fand leider den Beat ein bisschen lame. Also der Song geht trotzdem auch, glaube ich, 3 Minuten. Und es hat sich so ein bisschen gezogen, fand ich dann irgendwann vom Beat her einfach. Aber war auch schön, von ihm mal sowas zu hören. Also so einfach klassischen Boom-Bap, klassischen Rap. Hat mir sehr gefallen. Also wie gesagt, bis jetzt war es immer sehr melodisch und melancholisch von ihm. Er redet auch sehr viel über seine Schizophrenie in den anderen Songs. Ja, aber auch nice, dann mal sowas von dem zu hören. Deswegen sehr gerne mehr von sowas, Sam James. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, den Song Pinocchios.
Ja, ich bin ja noch nicht dazu gekommen. Mhm. Also hatte ich ja gerade dir schon gesagt. Tatsächlich weiß ich gar nicht, wieso nicht. Aber ich werde mir den Song ja auf jeden Fall auch geben. Und auch andere Songs. Ich bin ja auch mal zum Checken, so was macht der Künstler an sich auch noch so. War es nur ein Ausreißer an, oder ist das schon ein bisschen seine neue Spielart oder so?
Ja, nee, das ist schon sehr, sehr anders als der Rest.
Neue aber Hausaufgabe gibt's erstmal nicht, ne? Ich glaube, ich habe noch eine andere Hausaufgabe für Nico zu erfüllen beim nächsten Mal. Und dann geht's
richtig,
mit
und ich bin ja eh nicht da. Deswegen würde ich sagen, das nächste Mal ohne mich. Aber ihr anderen seid wieder dabei bei Backspin Love and Hate. Denn hier sind wir jetzt schon am Ende angekommen. Diesmal mit Emma, Dan und Bass. Und ich sag ciao.
Ciao, ciao. Was ich was ich hasse. Was ich hasse.